Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 6. November. Würde sich das Jahr 2020 bei einer Dating-App mit drei Worten selbst beschreiben müssen, wären das unberechenbar, ereignisorientiert, disruptiv. Das klingt aufregend, aber wie es mit Selbstbeschreibungen so ist, zwischen Wort und Wahrnehmung sitzt die ungeschminkte Wahrheit. Und die ungeschminkte Wahrheit ist, unser Date mit dem Jahr 2020 hat nicht Leidenschaft entfacht, sondern ein nicht enden wollendes kollektives Snickers-Gefühl, wenn's mal wieder länger dauert. Und so wird 2020 als Jahr des Wartens in die Geschichte eingehen. Wir warten auf ein Absinken der Corona-Infektionskurve, im Lockdown auf Geheiß der Kanzlerin.
Und das bedeutet natürlich 4 Wochen lang Verzicht auf vieles, was das Leben schön macht. Und das wissen wir, sowohl die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten als auch wir in der Bundesregierung.
Wir warten auf einen Impfstoff, weil wir hoffen, dass dann alles wieder so wird, wie es vor Corona war. Eine Hoffnung, die Donald Trump zu seinem Wahlkampfschlager gemacht hat. Nur noch wenige Wochen warten, und dann kommt die greatest Impfung ever.
And we're weeks away from a vaccine, and it's going to be great, and it's going to be given to our seniors first. I think they have to get it first, and our frontline workers. Free, free. You know why it's free? Because it wasn't their fault. It was China's fault.
Womit wir beim nächsten warten werden, auf ein endgültiges Ergebnis der US-Wahl, auf die nach einem Auszählmarathon wohl nun eine Klagewelle folgen wird. Und ganz nebenbei warten wir auf einen neuen Vorsitzenden für die CDU, auf den frischen James-Bond-Film mit Daniel Craig, auf den Bus und auf den Fund des Bernsteinzimmers. Nutzen wir doch die Wartezeit, um unser Anforderungsprofil an das Jahr 2021 zu formulieren. Also für die Dating-App, wie soll 2021 sein? Mein Vorschlag in 3 Worten, nicht wie 2020. Unsere weiteren Themen heute. Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gibt uns, Europäern und Deutschen, einen Auftrag für einen Amerika unter Joe Biden.
Also wir müssen ihm entgegenkommen, das können wir in diesem Bereich bei den Verteidigungsleistungen tun. Wir haben das ja versprochen vor 6 Jahren.
Konstanze Stelzenmüller ist Expertin für Außenpolitik und Senior Fellow der Denkfabrik Brookings in Washington D.C. Sie liefert uns nochmal eine tiefe Analyse der US-Wahl.
Viele dieser Wähler, die Trump gewählt haben, haben nach wie vor das Gefühl, dieser Mensch hört uns und sieht uns.
Und dann geht es noch um einen unwürdigen Streit in der SPD, um den skurrilsten Betrugsfall Indiens und um Herbert Grönemeyers neuesten Geistesblitz. Europa und Deutschland haben einen Wunsch an den künftigen Mann im Weißen Haus. Make America normal again. Was auch immer normal heißen mag. Aber was würde sich ein Präsident Joe Biden von uns wünschen, um das transatlantische Verhältnis zu verbessern? Antworten gibt uns einer der besten Kenner der internationalen Außenpolitik, Dr. Wolfgang Ischinger, der seit über 10 Jahren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ist. Guten Morgen, Herr Ischinger.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Ischinger, Joe Biden als amerikanischer Präsident, wäre dann alles wieder gut für uns in Europa?
Also wenn das jetzt ist, dann braucht der Mann Hilfe. Und wir in Europa würden das ganz Falsche machen, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen würden, jetzt haben wir sozusagen diese 4 Schreckensjahre Trump hinter uns, jetzt lehnen wir uns gemütlich zurück, denn jetzt wird ja alles wieder gut. Ich glaube, das wäre das schlechteste aller denkbaren Rezepte für den Umgang mit einem Biden-Amerika. Der Mann fängt mit einer knappen Mehrheit an und wird jedenfalls, soweit ich die gegenwärtigen Auszählungen verfolgen kann, es mit einem republikanisch dominierten Senat zu tun haben, weiterhin mit Mitch McConnell, den wir alle gut kennen. Das heißt, das ist von Anfang an ein mit Problemen belasteter und beladener Präsident. Der braucht Hilfe und die können wir in Europa dann leisten, wenn wir ihm ein Angebot machen.
Was heißt das, er braucht Hilfe und welches Angebot müssen wir Joe Biden dann machen?
Also wir können jedenfalls nicht sagen, Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Also der Trump hat uns ständig belämmert mit dieser Forderung nach Erfüllung der 2% Verteidigungsleistungen. Das wird Biden ja zumindest nicht mit derselben Brutalität fortführen. Also können wir das jetzt mal ein bisschen schleifen lassen. Das wäre genau das Falsche, weil Biden, wenn er das denn schleifen lassen würde, natürlich nicht nur bei sich zu Hause, sondern hier auch bei uns Europa als sozusagen schon mal schwach angefangen interpretiert werden würde. Also wir müssen ihm entgegenkommen. Das können wir in diesem Bereich bei den Verteidigungsleistungen tun. Wir haben das ja versprochen vor 6 Jahren. Wir können es bei dem Langfristthema China tun, wo es überfällig ist, dass wir, die Europäer, uns auf eine europäische China-Strategie einigen und darüber mit dem amerikanischen Partner in einen Austausch eintreten. Wo können Amerika und Europa China gegenüber gemeinsam auftreten? Das würde nicht nur uns stärken, das würde auch Biden stärken und das würde unser gemeinsames Auftreten gegenüber der doch ja zunehmend offensiv auftretenden chinesischen Supermacht auch stärken. Also es sind nur 2 Beispiele, die Liste kann man fast beliebig verlängern.
Also wir müssen die Hand reichen. Glauben Sie denn, dass auch Biden die Hand reichen wird? Weil also Nord Stream 2 ist so ein Thema, da ist Biden genauso kritisch wie Trump kritisch ist, was den Handelsstreit angeht, ob da Biden so zurückrudern wird. Also auch eine Frage, wie viel America First steckt denn nicht auch in einem Joe Biden drin?
Er muss in gewisser Weise die politische Stimmung, die sich in Amerika in den letzten Jahren und jetzt gerade auch durch diese Wahl manifestiert, die muss er auch widerspiegeln. Und er wird sagen müssen, I will be tough on China. Das hat er im Wahlkampf gesagt. Das muss er fortsetzen. Er wird sagen müssen, wir sind nicht begeistert, wenn unser wichtigster europäischer Partner zwar von uns militärischen Schutz erwartet, seinen Verpflichtungen in diesem Bereich nicht nachkommt, aber gleichzeitig munter und ungerührt diese Pipeline zu Ende baut, ohne dass man Rücksicht nimmt auf Skripal, Nawalny und andere ähnliche Vorgänge. Das heißt, natürlich wird er auf uns zukommen. Es wird ein anderer Umgangston stattfinden. Die Bundeskanzlerin würde mit einem Präsident Biden einen vertrauensvolleren Austausch pflegen können. Es wird leichter werden, über die ausstehenden Probleme zu reden.
Aber die Probleme bleiben.
Die werden bleiben. Wenn wir sie lösen wollen, dürfen wir nicht darauf warten, dass Biden auf breiter Front einknickt und sein republikanischer Senat ihm dann auch noch applaudiert, sondern wir müssen uns warm anziehen und müssen ihm entgegenkommen, dem das transatlantische Verhältnis nicht weiter leidet.
Amerika hat ja bisher sehr viele Beinamen. Land of the Free, Weltpolizei, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, letzte verbliebene Weltmacht. Welchen Beinamen würden Sie dem Amerika von Joe Biden geben?
Also Deutschland war ja jahrzehntelang das geteilte Land, nicht wahr? Wir haben die Teilung überwunden. Amerika wird zunehmend zu einem zerrissenen Land, zu einem politisch zerrissenen Land mit einer tiefen Kluft, die im Augenblick kaum überwindbar erscheint, jedenfalls nicht durch einen nur mit knapper Mehrheit ins Amt kommenden Präsidenten. Das ist schlecht für das Land, das ist schlecht für das außenpolitische Verhältnis über den Atlantik hinweg und das ist natürlich auch schlecht für die Weltpolitik, weil es Amerikas symbolische Führungsrolle und Führungskraft natürlich vermutlich beeinträchtigen wird.
Dann geben wir beide doch jetzt Joe Biden auf den Weg mit Tear Down This Wall. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Ischenger.
Vielen Dank, Frau Rosenwelt. Danke Ihnen sehr.
Das USA-Bild vieler Deutscher ist geprägt durch Hollywood-Filme, Kim Kardashian und den wilden Twitter-Tiraden des Noch-Präsidenten. Aber wie stellt sich die Lage in diesen Tagen vor Ort dar? Konstanze Stelzenmüller ist gebürtige Bonnerin. Sie ist Juristin und forscht seit 6 Jahren in Washington D.C. für die Brookings Institution. Das ist eine renommierte Denkfabrik, die sich mit Ökonomie und Politik auseinandersetzt. Wie es nun in den USA weitergeht, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo, Frau Stelzenmüller.
Hallo, grüße Sie aus USA.
Frau Stelzenmüller, Donald Trump hat angekündigt, in allen Bundesstaaten, in denen Joe Biden in den vergangenen Stunden gewonnen hat, zu klagen. Welche Aussicht auf Erfolg haben diese Klagen?
Also das ist eine, sage ich jetzt mal als Juristin, eine ziemlich diffizile Frage, für die weder Sie noch ich, glaube ich, genügend Kenntnisse der Sachverhalte haben. Aber ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, ich glaube, nach allem, was ich bisher gehört habe, dass die Tatsachen und rechtliche Grundlage dafür eher dünn ist und dass das eher ein hinhaltendes Rückzugsgefecht ist. Hoffentlich irre ich mich nicht.
Sie glauben also, dass Trump insgeheim schon eingesehen hat, dass das nichts mehr für ihn wird?
Ja, das ist der Eindruck, den man haben kann. Ich formuliere es mal so, die Kurve der Wahrscheinlichkeit neigt sich gerade Richtung Biden. Das ist ziemlich deutlich. Also es müssten mehrere Wunder gleichzeitig passieren, damit das noch in Richtung Trump ausfällt.
Die Frage ist ja nur die Akzeptanz des Ergebnisses. Und da hat man doch den Eindruck, dass Trump nicht bereit ist, das hinzunehmen.
Diese Frage kann man sich bei Trump immer stellen. Aber genauso wie Trump ja ein flexibles Verhältnis zur Wirklichkeit hat, hat er auch möglicherweise zu seinen eigenen Ungunsten gelegentlich das Problem, Tatsachen zu akzeptieren. Und ich glaube, es hat eine sehr vielsagende Episode gegeben. Ich glaube, im September, als zum ersten Mal die Debatte aufkam, würde er eine Niederlage akzeptieren und er gesagt hat, nein. Und dann haben überraschenderweise, ausnahmsweise, die wesentlichen Figuren, die Führungsfiguren der Republikanischen Partei, sich sehr schnell öffentlich gemeldet und gesagt, wenn wir die Präsidentenwahl verlieren sollten, dann würde es einen geordneten Übergang geben. Also ich glaube, die drei Männer, sind alles Männer, die da eine entscheidende Rolle zu spielen hätten, wären der Kevin McCarthy, der noch Anführer der Minderheit der Republikaner im Kongress, Mitch McConnell, der Anführer der Senatsmehrheit, vermutlich bleibenden Senatsmehrheit im Senat. Und schließlich Rupert Murdoch, der Eigentümer von Fox News, obwohl Fox News auch nicht mehr ganz so beliebt ist im Weißen Haus, wie es mal war.
Unabhängig von dem Rückzugsgefecht, dass es jetzt einen amtierenden Präsidenten gibt, der das Wahlsystem im eigenen Land so offen in Frage stellt und ihm vor allem so offen misstraut, also er hat getwittert, stoppt den Wahlbetrug. Was macht das mit der Wahrnehmung von Politik und dem Vertrauen in Politik bei den Amerikanern?
Also ich glaube, hier müsste man als allererstes sagen, dass dieser Präsident eigentlich seit seinem Amtsantritt und wenn wir es ganz genau nehmen, schon deutlich vorher regelmäßig, um nicht zu sagen täglich, die Grundsätze der amerikanischen Verfassungsordnung in Frage gezogen hat, mit seiner Sprache, aber auch mit seinen Handlungen. Insofern ist die Frage, wie viel da noch angerichtet werden kann im Vertrauen der Amerikaner in die Geltung der eigenen Rechtsordnung. Also ich sage mal vielleicht was Kontraintuitives. Ich habe den Eindruck, dass in einer Gesellschaft, die ich lange als sehr saturiert empfunden habe und sehr, wie soll ich sagen, mit einer schönen Selbstverständlichkeit davon ausging, dass ihre Demokratie funktioniert und dass ihre Vorbildrolle im Westen und jenseits des Westens gerechtfertigt sei, haben die letzten 4 Jahre hier eine Nachdenklichkeit produziert und eine Bereitschaft zur Selbstkritik und auch zu sehr grundsätzlichen Reformüberlegungen, die mir sehr sympathisch ist. Und wo ich glaube, da sieht man die Selbsterneuerungskraft, die Selbstkorrektivkraft dieser Gesellschaft, die doch sehr groß ist. Und das war, glaube ich, Zeit dafür.
Aber diese Gesellschaft, von der Sie sprechen, die hat gerade einen Präsidenten, den Sie beschrieben haben, dass er 4 Jahre lang fast nichts auf die Verfassung gegeben hat, den hat sie gerade beinahe wiedergewählt. Das Ergebnis ist ja denkbar knapp.
Aber ja, ich verstehe diesen Einwand, aber ich hab dazu einen Gegeneinwand. Und der jetzt in den Diskussionen mit meinen Kollegen aufgekommen ist und den ich sehr bedenkenswert finde. Und übrigens kann man dieselbe Diskussion natürlich auch bei der Frage der AfD-Wähler haben. Warum AfD-Wähler eine Partei wählen, die so offensichtlich radikalisiert ist und so offensichtlich deren Nähe zu Rechtsextremisten und Neonazis so offensichtlich ist. Und das liegt daran, dass Wähler häufig ganz andere Motive haben und sich weder für ein Parteiprogramm noch wirklich für die Führungsfiguren interessieren, außer wenn diese Führungsfigur ein bestimmtes Thema, das ihnen wichtiger ist als jedes andere, sozusagen aufs Schild heben. Das ist bei amerikanischen Wählern beispielsweise das Abtreibungsverbot. Es ist beispielsweise der Schutz des zweiten Verfassungszusatzes, der es den Bürger erlaubt, Waffen zu besitzen. Und die wenigsten interessiert, ob eine Partei oder ein Präsidentschaftskandidat ein kohärentes politisches Programm hat, oder eine kohärente Außenpolitik. Das interessiert die allerwenigsten. Und dann kommt noch etwas hinzu, und das spielt, glaube ich, auch bei den AfD-Wählern eine große Rolle. Viele dieser Wähler, die Trump gewählt haben, haben nach wie vor das Gefühl, dieser Mensch hört uns und sieht uns. Wir sind in der Wahrnehmung der klassischen liberalen Eliten einfach Manövriermasse, wenn überhaupt. Und wir werden als Bürger mit unseren Sorgen und unseren Ängsten nicht gesehen. Und ich glaube, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und das wird auch, das ist auch der Grund, warum ein Präsident Biden, wenn es wird, sich sehr mit der Reparatur der Gesellschaft dieses Landes wird beschäftigen müssen.
Dass das Ergebnis so knapp ausfällt, ist das nicht dann auch eine Wahrheit dieser Wahl, dass es den Demokraten nicht gelungen ist, in 4 Jahren einen Kandidaten aufzubauen, der Trump als Alternative ernsthaft was entgegenzusetzen hat, der ein Angebot an viele ist?
Ja, auch da habe ich sehr gemischte Gefühle bei dieser Frage. Biden sagt ja sympathischerweise selbst, dass er ein Kandidat des Übergangs sei und ein Brückenkandidat. Ein Kandidat des generationellen Übergangs, des Übergangs zwischen Prägung und Einstellung hin zu einer demokratischen Partei, die in der hiesigen Wortwahl sehr viel progressiver geworden ist, in europäischer Wortwahl vielleicht linker. Und einer Partei, die sehr viel mehr Angehörigen von Minderheiten hat, von aller jeglicher politischer und sonstiger Couleur. Und das ist bei einem Menschen, der so empathisch ist, der so sehr aus seiner eigenen Biografie gelernt hat, aus den eigenen Schmerzen, aus den eigenen tragischen Erlebnissen. Er hat bekanntlich seine Frau und seine kleine Tochter verloren bei einem Autounfall, als er erst Anfang 30 war, ein junger Senator. Dabei sind auch seine beiden Söhne verletzt worden, haben das aber überlebt. Der älteste von den beiden Söhnen, der später Offizier im Irakkrieg war, ist an einem Gehirntumor gestorben vor ein paar Jahren. Und der zweite hat bekanntlich Drogenprobleme gehabt. Und Biden hat aus diesen tragischen Erlebnissen eine enorme Authentizität und Glaubwürdigkeit geschöpft, eine enorme Fähigkeit, sich einzelnen Wählern zuzuwenden. Das ist selbst bei virtuellen Formaten, wie wir sie jetzt nur in den letzten 7 Monaten haben erleben können, den Townhalls, den Debatten, handgreiflich spürbar, dass das seine große Fähigkeit ist, den Menschen, die ihm gegenübertreten, das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden.
Sie haben auch gesagt, ich zitiere jetzt einen Satz von Ihnen, in der amerikanischen Gesellschaft gäbe es 2 Lebensrealitäten, die kaum noch miteinander kommunizieren können. Ist das aus Ihrer Sicht allein das Werk von Donald Trump?
Natürlich nicht. Nein, ich meine, das sehen wir, glaube ich, überall in der modernen Welt. Wir sehen eine Fragmentierung der politischen, sozialen, ökonomischen Lebenswelten, die befördert wird durch die Technologie und die sozialen Medien. Und das ist es ja auch, was Politik in der repräsentativen Demokratie so wahnsinnig schwer macht. Es ist da, ein Framing zu finden, ein Messaging, um modische Begriffe zu benutzen, was ich eigentlich hasse, die eine möglichst große Zahl von Bürgern ansprechen, ist extrem schwer. Wir haben immerhin gesehen hier, dass diese Präsidentschaftswahl eine Wahlbeteiligung produziert hat, die es in diesem Land in 120 Jahren nicht gegeben hat, seit 1900, buchstäblich. Im ganzen 20. Jahrhundert und in den letzten 20 Jahren sind die Wahlbeteiligungen irgendwo zwischen 50 und ein bisschen über 60 gewesen, Prozent. Und wir haben hier deutlich mehr, es gibt noch keine genaue Prozentzahl, aber es haben schon vor dem Wahltag 100 Millionen Amerikaner abgestimmt. Das ist einfach ungeheuerlich. Und das, finde ich, hat auch sehr viel Gutes. Die Frage ist, kann man das jetzt in produktive, konstruktive politische Reformen auf allen Ebenen umsteuern? Und dafür hat Biden eben nicht wirklich ein Mandat bekommen. Er hat insbesondere, wenn der Senat in republikanischer Hand bleibt, dann fürchte ich, dass wir einen Obstruktionismus sehen werden seitens der Republikaner, der die Tea Party und den Freedom Caucus, also die rechten Abspaltungsbewegungen der frühen 2000er, also um Weites in den Schatten stellen wird.
Frau Stelzenmüller, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Gern geschehen. Der Tag geht noch weiter, ist hier noch nicht zu Ende. Ihnen alles Gute nach Deutschland.
Und Dagmar? Was ist heute in der Hauptstadt los?
Die SPD liegt in Umfragen konstant bei 15% und hält dennoch unverdrossen an ihrer Kernkompetenz fest, das Streiten um Posten. Bei mir ist jetzt The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker. Guten Morgen, lieber Michael. Sag mal, was ist denn da los bei den Genossen?
Ja, Dagmar, da gibt es jetzt Streit um einen Posten, um den man eigentlich gar nicht streiten sollte. Denn es handelt sich um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann, ein von allen Seiten geachteter, vor zwei Wochen überraschend verstorbener SPD-Politiker, muss nachbesetzt werden. Und die SPD-Fraktionsspitze kann sich nicht einigen, wer dieses Amt für ein Jahr noch übernehmen soll.
Und wie geht das jetzt aus?
Ja, die Fraktionsspitze hat einen Vorschlag gemacht und der heißt Dagmar Ziegler. Eine erfahrene, eine von vielen geschätzte ostdeutsche Bundestagsabgeordnete. Sie wäre die erste Frau aus dem Osten, die in dieses Amt für die SPD kommt. Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, aber auch Carsten Schneider, der erste parlamentarische Geschäftsführer, wollen sie nominieren, haben sie nominiert. Aber es gibt Widerstand. Die nordrhein-westfälischen Abgeordneten wollen ihrer ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt noch diesen Posten zum Abschied gönnen. Denn auch sie will 2021 nicht mehr antreten. Ein unwürdiges Schauspiel. Wir haben die Details aus der Fraktionsvorstandssitzung Hauptstadt, das Briefing, unser Newsletter, jetzt unter thepioneer.de/Hauptstadt.
Ich danke dir, lieber Michael. Schön, dass du bei mir warst.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein indischer Arzt auf zwei Betrüger hereingefallen ist, die ihn um 7 Millionen Rupien erleichtert haben. Sie haben es tatsächlich geschafft, ihm Aladins Wunderlampe zu verkaufen. Kurz daran gerieben und aus einer Nebelwolke erschien wie im Film ein orientalischer Geist, ein Genie.
O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer dran.
Der Arzt war begeistert und legte umgerechnet 80.000 Euro auf den Tisch. Nur, als er dann selbst durch intensives Reiben versuchte, den Genie heraufzubeschwören, passierte nichts. Da hatte er einen Geistesblitz. Er ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Nicht gegen den Genie, sondern gegen die zwei Männer. Die Betrüger wurden festgenommen, bevor sie sich vermutlich auf einem fliegenden Teppich auf und davon machen konnten. Und wie geht diese Geschichte aus 1001 Nacht nun zu Ende? Und wenn er nicht gestorben ist, dann reibt der Arzt noch heute. Und vielleicht erscheint ja doch noch ein Genie, der ihm drei Wünsche gewährt. Wenn nicht, dann möge er Trost in den Worten von Dietrich Bonhoeffer finden. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Die Idee von Herbert Grönemeyer, wie die Kulturszene vor dem Corona-Kollaps gerettet werden kann. Neben staatlichen Hilfen fordert er von den besonders Wohlhabenden in diesem Land einen Solidaritätsbeitrag für die Kunst. Dieser Kultursoli soll je nach Vermögensstand zwischen 50.000 und 150.000 Euro liegen und in diesem und nochmal im kommenden Jahr gezahlt werden. So kämen dann nach Grönemeyers Rechnung 200 Milliarden Euro zusammen. Herbert Grönemeyer hat offenbar nicht nur Flugzeuge im Bauch, sondern auch Umverteilungsideen im Kopf. Er hat sozusagen den Olaf Scholz in sich entdeckt, der ja bekanntlich auch die Besserverdienenden zur Kasse bitten will. Dazu will Scholz den Spitzensteuersatz erhöhen und den Wohlhabenden noch tiefer in die Tasche greifen. Um es mit einer Zeile aus Grönemeyers Flugzeuglied zu sagen:
Eiskalte Hand, Kraut vor dir.
Bleiben Sie standhaft irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch, völlig steril. Eiskalte Hand, Kraut vor dir. Wer mich leer und verbraucht, alles tut weh. Hab Flugzeuge in meinem Bauch, kann nichts mehr essen, kann dich nicht vergessen. Aber auch das gelingt mir noch. Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich. Niemand, der mich benutzt, wann er will.
Niemand, der mit mir redet, nur aus Pflichtgefühl, der nur seine Eitelkeit an mir stillt. Niemand, der nie da ist, wenn ihn am nötigsten hat, wenn man nach Luft schnappt, auf dem Trockenen schwimmt. Lass mich los, oh, lass mich in Ruhe. Oh, gib mir mein Herz zu. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zu, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich. So leichter, so leichter.